Halleluja. Jesus, unser Erlöser. Jesus, unser Heiler. Jesus, der dich mit dem Geist tauft, mit seinem Feuer. Und Jesus, der König, der bald wiederkommt. Herzlich willkommen all zusammen, die da sind in der Homebase von der City Church im Herzen von der Stadt Zürich. Und ich will gerade nochmal beten, dass der Heilige Geist den Raum erfüllen tut. Weil was Menschen mit Wort können auslösen, ist kein Vergleich zu dem, was der Geist Gottes in deinem Herz kann bewegen. Und wir alle, die da etwas sagen, singen, machen und tun, wir können nichts auslösen, wenn nicht der Geist Gottes dein Herz berührt. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns so lieb hast, dass du Menschen so lieb hast, dass du deinen eigenen Sohn nicht verschont hast und ihn als Lösegeld gegeben hast für uns alle. Vater, wir sehnen uns nach dieser Beziehung zu dir, nach dem Frieden, nach dieser Freude, nach dieser Gerechtigkeit. Aber nicht, dass wir sie für uns behalten können, sondern wir wollen sie raustragen in alle Welt, wir wollen sie auf jeden Kontinent tragen, jeden Haushalt rein, jede Strasse rein. Menschen sollen dich erkennen. Und ich bitte dich, Jesus Christus, dass du Offenbarung gibst, dass unsere eigenen Geschäfte klein werden und dein Geschäft gross wird, Jesus. Dass unsere eigenen Gedanken klein werden, aber deine Absichten gross werden. Dass alles, was uns möchte umgarnen, umspannen und ablenken, dass es jetzt einfach von uns fällt im Namen Jesus. Dass es einfach jetzt weg ist, dass wir unseren Geist ganz auf dich ausrichten können, Jesus Christus. Ich bete das von ganzem Herzen, Jesus. Amen. Amen. Das Thema ist ein mega cooles Thema, extrem wichtig. Sei ein Vorbild. Das Coole ist das, dass jeder von uns kann ein Vorbild sein kann. Tatsächlich ist jeder von uns ist ein Vorbild. Wenn man von Vorbild redet, meint man automatisch ein gutes Vorbild, stimmt's? Aber wir sind alle ein Vorbild. Ich lerne extrem viel durch Vorbilder. Manchmal bin ich ein bisschen langsam im Lernen und ich spicke immer den Kaugummi zum Fenster aus, wenn ich Auto fahre. Und es gibt Leute, die finden das nicht gut. Aber ich denke, irgendwo müssen die Kaugummibäume mal wachsen. Und es hat ja schon so viele Flecken auf dem Boden. Aber es ist nicht unbedingt ein gutes Vorbild, das ich abgebe, habe ich herausgefunden. Und manchmal braucht es jemanden, der einem das sagt. Letztens war ich mit einem unterwegs, fahre das Fenster runter. Er sagte, hey, das würde ihm voll einen Buß geben. Das würde ich 40 Stutz kosten, wenn die Polizei vorbeikommt. Und in dem Moment habe ich gemerkt, oh, ich bin gar kein gutes Vorbild gewesen. Ich habe aber auch andere Momente, wo ich spüre, wow, ich kann Menschen beeinflussen durch mein positives Vorbild. Bei mir ist eine Sache zum Beispiel meine Sprache. Ich rede nicht wüst. Und das inspiriert Leute. Sie merken es, wenn sie in meiner Gegenwart sind und wüste Wörter brauchen, dass ihnen das, also ich meine damit den ganzen Bereich Fäkalterminologie und sexistische Reden und Fluchen, alle, den ganzen Bereich, hörst du bei mir nie. Und das ist etwas, wo ich weiss, ich kann die Leute mit ganz wenig kann ich sie prägen und komme einen positiven Feedback über. Und die Leute achten auf ihre Sprache. Wir sind alles Vorbilder. Die Frage ist immer, ein gutes oder ein weniger gutes Vorbild. Die ganze Menschheit, das ist nicht zu kurz gegriffen, wenn ich das sage, entwickelt sich aufgrund von Vorbildern. Ein kleines Beispiel, der 100 Meter Weltrekord. Im Jahr 1867 mit den Zockeli, mit den Holzzockeli, sind es 11 Sekunden gerannt. Haben sie 11 Sekunden gehabt auf 100 Meter. Natürlich noch Hand gestoppt. Ich weiss nicht, wie es die Uhr betrieben haben genau, aber 11 Sekunden. Im Jahr 1960, 100 Jahre später, sind es genau 10 Sekunden gewesen. Hat sich also schon mehr als 10% verbessert, der Weltrekord. Dann erst einmal elektronisch gestoppt im Jahr 1968, 9,95. Carl Lewis kennen wir eigentlich alle noch vom Namen her. 9,92 Sekunden, 1988. Und Usain Bolt im 2009, 9 Sekunden und 58 Hundertstels. Also ich sage dir, das ist nicht viel, 1,5 Sekunden, aber auf 100 Meter ist 1,5 Sekunden extrem viel. Und warum hat sich der Weltrekord verbessert? Nur wegen Nike und Adidas? Nein. Er hat sich verbessert, weil jemand ein Ziel vorgegeben hat und damit gesagt hat, das ist möglich. Da ist die Latte. Das hat ein Mensch schon mal geschafft. Er hat ein Vorbild gegeben. Und indem dass er ein Vorbild gegeben hat, haben alle anderen gesagt, das will ich auch können. Oder noch besser sein. Und ich garantiere euch, der Weltrekord der wird sich verbessern, solange es die Menschheit gibt und die umeinander rennen. Der wird immer besser werden. Wahrscheinlich nur noch am Hundertstel. Aber er wird sich ständig verbessern, weil ein Vorbild gesetzt ist. Ein Freund von mir, Alex Scherer, der vorher moderiert hat, er ist für mich auch so ein Vorbild für ein Vorbild. Und zwar ist er auch ein leidenschaftlicher Better. Und sein Sohn, ich weiß es nicht genau wie alt, ich schätze jetzt mal 3, 4, kann auf jeden Fall schon sehr gut reden. Und wer kann reden, kann ja auch beten. Der nimmt sich seinen Vater als Vorbild. Und ich weiss, dass er am Gehen spazieren und einen Gebetsspaziergang macht. Und letztens hat er mir gesagt, weisst, mein kleiner Sohn ist mir echt ein Gebetspartner. Es ist nicht, oh, ich nehme noch das kleine Kind mit und es ist noch ein bisschen herzig. Er sagt, nein, der spornt mich an fürs Gebet. Der spornt mich regelrecht an. Letztens habe ich ihm einen kleinen Bibelvers geschickt, vom Nautilus, SMS. Und die Post, wenn kommt die Antwort, danke vielmals für die Glaubensstärkung. Ich habe es gerade mit meinem Sohn angewendet, das Glaubensgebet. Stark. Ein kleiner Bub, der ein Vorbild in seinem Vater hat. Und ich merke es selber, ich bin selber Vater, ich habe ein Kind. Letztens hat mich jemand gefragt, wie kannst du das machen, dass deine Kinder die Bibel lesen, dass sie Jesus lieben ohne Druck? Dass sie keinen Druck empfinden? Und die Antwort ist ganz einfach. Du kannst gar nichts machen, du kannst es nur erleben. Weil Kinder wollen den Eltern eh alles nachmachen. Also wenn ein Kind die Bibel liest, ist kein Wunder. Es ist eher ein Wunder, wenn es nicht liest. Also das würde dann bedeuten, dass die Eltern wahrscheinlich das entweder ganz geheim machen, dass niemand merkt, dass sie die Bibel lesen, dass sie nie zum Thema machen oder dass sie gar nicht die Bibel lesen. Aber ein Kind möchte ja logischerweise das gleiche Buch lesen, wie der Papi liest und die Mami liest. Versteht ihr? Also es ist gar nicht so gewaltig, sondern es hat Gott so eingerichtet, dass wir uns an Vorbilder orientieren von klein auf. Irgendwann gibt es einen Wechsel. Wir haben Vorbilder gesucht und irgendwann werden wir als Vorbilder genommen. Grösstenteils. Natürlich gibt es eine Schnittmenge. Wir sind Vorbilder und wir werden als Vorbilder angeschaut. Also ihr seht, wenn ein Mensch Fortschritt macht, wenn ein Mensch etwas gut macht, dann ist es meistens, weil irgendjemand in seinem Umfeld ihn dazu angespornt hat. Ist es nicht cool? Und das Ziel ist, dass du genau die Person bist, die andere zu guten Taten anspornt. Ist das nicht cool? Der Paulus sagt Folgendes. Liebe Brüder, nehmt euch ein Beispiel an mir und an den Menschen, die so leben wie ich. Das ist noch heavy, der Vers. He? Der Paulus, sehr bescheiden. Ich mag mich erinnern, ich bin mit 19 zum Glauben gekommen, ich wollte dann die Bibel lesen. Ich habe dann angefangen, im Neuen Testament ein bisschen blättern und bin immer auf die Paulus-Zitat gestossen. Und der hat mich so aufgeregt. Wie kann ein Mensch so etwas sagen? Noch ein religiöser Mensch? Nehmt euch Vorbild an mir, werdet so wie ich. Das habe ich total daneben gefunden. Du auch? Ja, meine Lösung war, ich habe dann wirklich auf der Bibel geschlafen. Ich habe mein Kopfkissen weggetan und habe auf meiner Kampfbibel geschlafen, sicher 4 Wochen lang. Weil ich also wollte verstehen, aber ich habe es nicht verstanden. Und plötzlich hat es bei mir Klick gemacht. Und ich musste sagen, hey, wenn ein Mensch das sagen kann. Wenn ein Mensch kann sagen, hey, mach es wie ich und es kommt gut bei dir. Dann ist doch das der Hammer, nicht? Das ist doch eigentlich das Grösste, das ist doch eigentlich der Beste. Der Mensch kann nicht mehr besser werden, als wenn er sagen kann, mach es wie ich und dann kommt es gut. Was kannst du noch verbessern in deinem Leben? Wenn du tatsächlich deinen Freunden, deinen Verwandten, Bekannten kannst sagen, hey, look, nimm dir ein Beispiel an mir. Oder wie es der Paulus sagt, tönt mich imitieren. Er braucht das Wort imitieren. Und das Wort ist ja verpönt. Sag dich selber. Nein, sag nicht dich selber, mach es wie ich, dann kommt es gut. Krass, hä? Da muss etwas dahinter stehen, wenn ein Mensch so etwas sagen kann. Da muss ein gewaltiger Power dahinter stehen. Der Paulus lässt ihn zu imitieren. Und was möchte er denn, dass wir ihn imitieren? Möchte Paulus, dass alle gleich aussehen wie er? Ist ja anscheinend, glaube ich, nicht so ein Hübscher gewesen, sagt man. Es war eher ein kleiner, dicker, zusammengeflickter, wenn man so ein bisschen den frühen Kirchengeschichtsquellen folgen will. Er hat nicht begeistert durch seine grosse Rhetorik. Er war nicht der grosse Redner. Korinther hat ihn sogar ausgelacht und gesagt, ja, du hast eine grosse Klappe, wenn du weiter weg bist, aber wenn du dann bei uns bist, bist du ganz still. Der Paulus hat die Leute nicht so beeindruckt. Also, das kann es nicht sein. Wir haben vor zwei Sündig haben wir genau die Vers vorher gelesen, oder vor einem Sündig, nein, vor zwei Sündig. Und dort sagt der Paulus eigentlich, was wir bei ihm sollen imitieren. Er sagt da Folgendes. Mit aller Kraft laufe ich darauf zu, um den Siegespreis zu gewinnen, das Leben in Gottes Herrlichkeit, denn dazu hat uns Gott durch Christus berufen. Wir alle sind auf dem Weg zum Ziel und wollen uns so verhalten. Und dann sagt er eben, wenn er an einem Punkt andere Meinung hat, dann wird sich das schon einrenken. Und dann sagt er doch, an dem, was ihr schon erreicht habt, müsst ihr auch festhalten, bleibt nicht auf halbem Weg stehen. Und der Paulus hat die Einstellung gehabt, die tiefe Einstellung, ich will von Jesus Christus ergriffen sein, so wie er mich ergriffen hat. Versteht ihr? Und das gilt es nachzuahmen. Das gilt es nachzuahmen, dass wir genau gleich brennen für Jesus Christus, wie der Paulus brennt für Jesus Christus. Und das löst natürlich eine Welle aus in deinem Leben. Wenn du von Jesus Christus ergriffen bist, dann ergreift Jesus dich in jedem von deinem Lebensbereich. Und du wirst in jedem von deinem Lebensbereich zu einem guten Vorbild werden. Das ist der Hammer. Wenn er sagt, der Paulus, nehmt mich als Beispiel und an Menschen, die so leben wie ich, dann beschränkt das nicht nur auf sich selber, sondern er sagt, schau, es gibt einen Lebensstil, den müsst ihr euch zum Vorbild nehmen. Und schlussendlich, wenn du durchdenkst, dann sagt Paulus, jeder von uns, du sollst auch können sagen, mach's wie ich und dann kommt's gut. Jeder von uns sollte das können sagen, das ist das Ziel. Liebe Männer, liebe Frauen, jede Person, die in diesem Raum ist, die Jesus Christus liebt, ist das Ziel, dass du kannst sagen, mach's wie ich. Ich gebe dir ein Vorbild, dann kommt's gut. Und verstehen, das ist nicht arrogant. Sondern das ist demütig. Es ist aus einem demütigen Geist herausgesagt. Es ist aus einem Geist, wo Jesus von Herzen liebt. Es ist aus einem Geist, aus einer Mentalität, aus einer Einstellung, wo du in die Welt schaust und siehst, hey, es geht schief. Mach es wie ich, dann kommt es gut. Jetzt Vorbild sein, Vorbilder haben, das ist eigentlich etwas ganz Neues zusammen. Du darfst gerade auf den Knopf drücken. Meine Frage ist, wer sind deine Vorbilder? Hast du Vorbilder? Ich habe die Frage gestern Anita gestellt und es hat mich total begeistert, was sie gesagt hat. Weil das Erste, was sie gesagt hat, ist, du bist mein Vorbild. Ich dachte, ja, wow, wieso denn? Und dann hat sie ein paar nette Sachen gesagt. Über mich. Aber dann hat sie nicht aufgehört. Und dann hat sie gesagt, und unsere Kinder sind mein Vorbild. Und hat zu unserem Jüngsten etwas gesagt, zum Mittleren, zur ältesten Tochter. Und hat etwas gefunden, was für sie echt ein Vorbild ist von diesen Kindern. Dann hat sie aber nicht aufgehört. Dann ist sie in mein Leitungsteam hineingegangen, von der City Church. Und hat zu jeder Person gesagt, und das ist für mich ein Vorbild, was diese Person macht. Und ich glaube, das wäre noch lange so weitergegangen. Und was mich begeistert hat, ist, dass Anita, also meine Frau, nicht einfach gesagt hat, okay, mein Vorbild ist Mutter Teresa oder Catherine Booth oder weiss ich wer. Eine Person, weisst du, ganz weit oben. Sondern es sind Aspekte aus real existierenden Leuten, die du anlangen kannst, die ich auch kenne. Und sogar einer darf davon sein, wo sie Aspekte von diesen Menschen ihr Leben als Vorbild hineinnimmt. Das habe ich stark gefunden. Und ich glaube, das ist wirklich etwas, wo wir sollen übernehmen, wo wir sollen lernen. Wir sollen lernen, Vorbilder finden. Und zwar geht es nicht darum, dass man den perfekten Mann und die perfekte Frau Gottes findet, weil sobald einer perfekt ist, ist nicht gut, weil wenn du sobald ein Fehler entdeckst an dieser Person, dann hast du kein Vorbild mehr. Aber ich bin der Meinung, dass wir von sehr, sehr vielen Menschen Aspekt von Vorbildlichkeit herausnehmen. Und das geht weit über unsere Church aus. Das geht auch in die Welt raus. Das geht auch an Leute, die Gott in dem Sinn gar nicht kennen persönlich. Und trotzdem machen sie Sachen sehr gut. Und es ist der Hammer, wenn du dein Auge schulst und Gott bittest, dass er dir Vorbilder zeigt. Ja, alles, was eine gute Qualität hat, wird auch imitiert. Oder? Das wissen wir ja, darum kann man ja Schweizer Uhren kaufen für 50 Dollar oder noch billiger. Oder iPods, habe ich letztens die billige Kopie gesehen, habe ich sehr lustig gefunden, wie einen iPod kopiert hat. Es gibt ja ganze Industrie, die nichts anderes macht, als Zeug rausspionieren bei anderen Firmen, damit sie eigentlich die Sachen dann können imitieren können. Und ich bin der Meinung, Gott hat für dich ein Leben vorgesehen, so, von so einer Qualität, dass Menschen um dich herum dich anfangen zu imitieren. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir sollen, und Jesus sagt, wir sind Salz und Licht, die haben Kraft, ihr bewegt etwas, wenn ihr auftaucht. Ich bin der festen Überzeugung, dass es deine Berufung ist, so ein Leben mit Gott zu führen, dass deine Umwelt um dich herum sagt, ey, eigentlich will ich es auch genau gleich machen. Jetzt mit dem Vorbild ist es so, man darf sich nicht den ultimativen, schnellen Effekt wünschen. Wenn ich zurück an meine Schulzeit denke, da gibt es einige Schüler, die sind mir im Grunde genommen ein Vorbild gewesen, aber ich hätte es ihnen nie gesagt. Ich habe genau gegenteilig reagiert. Ich habe die immer runtergemacht und ich habe mich lächerlich gemacht über die, weil ich mich eigentlich schlecht gefühlt habe in ihrer Gegenwart. Weil sie eigentlich mir ein Vorbild gewesen sind und mir ständig einen Spiegel vorgehabt haben, wie könnte man auch leben, habe ich dann eigentlich angefangen, auf die rumhacken, auf denen rumhacken. Also, ein gutes Vorbild sein bedeutet noch nicht, dass dich alle Menschen gerade sofort lieben. Das ist ganz wichtig. Und das ist wichtig zum Verstehen, dass man das auch nicht dann aufgibt, wenn man vielleicht sogar ausgelacht wird oder belächelt wird. Oder auch ausgrenzt wird, weil man effektiv eine tiefe Überzeugung hat. Aber ein Vorbild hat immer eine positive Wirkung. Es ist wie ein Samen, den du setzt und es braucht Zeit, bis der aufgeht. Jetzt wollen wir konkret mal das ein bisschen anschauen. Wo könnten wir überall Vorbild sein? Wo möchte Gott, dass du ein Vorbild bist? Die Liste ist natürlich überhaupt nicht abschliessend. Ich habe mal zwei Blöcke gemacht. Sei ein Vorbild beruflich und privat. Einfach, oder sag ein Vorbild als Mensch, würde ich jetzt mal sagen. Einfach du als Mensch. Und ein paar Anregungen, wie du das machen kannst. Etwas hast du schon gesagt, wie redest du? Was kommt aus deinem Maul raus? Du kannst so ein Vorbild sein, wenn du eine saubere Sprache hast. Wenn du nicht fluchen tust, wenn du eben keine grusigen Ausdrücke brauchst. Du bist so ein Vorbild. Und man fragt sich manchmal, ja, was ist jetzt gut zum Sagen? Wie soll ich reden? Wie redet ein Christ? Was will Gott von mir? Und dann hat mich letztes Jahr ein Kollege gefragt, ist das Wort jetzt gut gewesen oder nicht? Und dann habe ich ihm gesagt, ja, schau, wenn du möchtest, dass dein dreijähriges Kind das Gleiche sagt, wie du jetzt gesagt hast, dann ist es gut. Wenn du das Wort lieber nicht aus deinem Kind willst hören, also aus dem Maul von deinem Kind willst hören, das dreijährig ist, dann ist das Wort nicht gut. So kannst du ziemlich klar herausfinden, wie du reden sollst, was in Ordnung ist und was nicht in Ordnung ist. Erwachsenensprache in dem Sinn, wo man nur unter Erwachsenen braucht, ist keine gute Idee. Es sollten von den Ausdrücken her Kinder sollen dabei sein und es sollen Leute das können nachmachen, wie du redest. Also wenn du nicht mehr grusig redest, wenn du nicht fluchen tust, dann bist du einfach schon mal ein Vorbild, weil du dich von einem grossen Prozentsatz von allen Menschen in der Gesellschaft einfach abhebst. Und die Leute werden gerne mit dir reden, weil es angenehm ist. Dann kannst du ein Vorbild sein, beruflich wie auch privat, indem du loyal und echt bist. Ich kann extra loyal und echt zusammentun. Nur Loyalität kann auch falsch verstanden werden, dass man eigentlich den Leuten nach dem Maul reden tut. Aber unter einer Loyalität verstehe ich, dass du zu Menschen stehst. Dass du zu Aufgaben stehst, dass du zu deinem Versprechen stehst, zu deinem Wort stehst. Oder jetzt ein klassisches Beispiel. Du bist in der Pause, in deinem Geschäftsalltag. Und es ist meistens, der Mensch tut ja sehr gerne lästern auch. Und auspacken, was nicht gut ist. Und das Gespräch kommt wieder mal über die Abteilung XY oder Person Z, die einfach irgendetwas schlecht gemacht hat. Und dein Vorbild ist, dass du dann Loyalität zeigst. Du zeigst Loyalität. Du verreissest nicht eine Person, die nicht da ist. Du tust dich aber gleich auch mit deinem Team solidarisieren, aber nicht in Negativen, sondern du versuchst, dein Team oder die Leute in der Pause auf neue Gedanken zu bringen. Das bedeutet dann, du bist echt. Das heisst, wenn man über XY runterzieht, dann ist vielleicht dein Kommentar, schau mal, erzählst vielleicht irgendeine Geschichte von einer Person, die vielleicht auch negativ aufgefallen ist. Und du bringst den Punkt rein, dass es wichtig ist, bevor man über jemanden urteilt, dass wir auch ein paar Meter in denen ihren Schuhen gelaufen sind. Und so kannst du eigentlich in einer Gruppe kannst du die ganze Stimmung ändern, indem du mit Gottes Weisheit reinredest. Eine Loyalität zeigst und eine Echtheit. Du kannst es privat machen, du kannst es beruflich machen. Auch nicht hinter dem Rücken über jemanden reden, etc. Es ist wirklich etwas Peinliches, wenn Leute zu dir kommen und schlecht über andere reden. Oder? Das ist eigentlich nicht gut, was es über dich aussagt. Es ist nicht so, dass du musst denken, oh, die haben ein grosses Vertrauen in mich. Das haben sie vielleicht schon. Du musst denken, oh je, die meinen, sie können mich zu ihrem Partner machen, im schlechten Reden. Du musst es mal so anschauen. Ist nicht gut, wenn Leute zu dir kommen und ihren Kropf leeren über andere Leute. Spricht kein gutes Zeugnis über dich ab, weil sie fühlen sich sicher, dass sie bei dir über andere Menschen herziehen können. Das hat auch mit Loyalität zu tun. Dann denke ich auch, wie du andere Menschen behandelst, das wird ganz, ganz fest beobachtet. Ich habe mal jemanden gefragt, wo auch neu in die Church gekommen ist, warum bist du schlussendlich in die Church, City Church gekommen? Das ist jemand, der zugezogen ist, der jene Gemeinde angeschaut hat in der Stadt Zürich. Und dann hat die Person gesagt, schau, ich habe dich beobachtet, wie du mit deiner Familie umgehst. Von dem habe ich nichts gewusst. Ich könnte nicht sagen, welche Szene sie gesehen hat und welche nicht. Aber die Person hat gesagt, schau, ich habe es gesehen, wie du mit deinen Kindern umgehst. Ich habe gesehen, wie du mit deiner Frau umgehst. Das hat mich sicher gemacht. Das hat mir Sicherheit gegeben, dass ich da am richtigen Ort bin. Und gerade Menschen, die wissen, dass du Christ bist, und es ist gut, dass sie es auch wissen, sie werden dich ganz besonders anschauen, wie behandelst du andere Menschen. Und da kannst du ein riesen Vorbild sein. Das Einfachste, was du machen kannst, ist einfach, übertrage nicht deine momentane Laune auf andere. Weil das ist so ein bisschen der Hauptfehler, den die Leute machen. Sie fühlen sich schlecht und jeder merkt es, oder? Dann sagen sie noch, wenigstens bin ich ehrlich gewesen. Danke vielmals. Von mir aus hättest du nicht mehr ehrlich sein, sondern nicht. In dem Fall. Wie du Menschen verhandelst, das hat einen extremen Impact. Auch in deiner Nachbarschaft. Einfach nur anfangen, den Leuten Grüezi zu sagen, zum Beispiel. Einfach, oder sie anlächeln, etc., etc. Wenn du Christ bist, dann ist es wirklich zu 100% so, dass die Leute dich beobachten. Weil sobald du sagst, ich bin Christ, setzen sie einen anderen Maßstab an dich an. Sie wissen das irgendwie, dass ein Christ anders sein sollte. Und es ist nicht nur so, dass sie dich eigentlich in die Pfanne hauen, wenn du Fehler machst, sondern du hast einen enormen Impact, wenn sie sich tatsächlich bestätigt fühlen und sagen, hey, ja, der hat wirklich anders gehandelt, als der behandelt Leute gut. Es weitergeht, wie du in Konflikt reagierst. Wenn es einen Streit gibt, wenn etwas nicht klingt, wenn wir hässig sind, dann zeigt sich ja, was wirklich in uns innen ist. Also, das ist im Grunde genommen für jede Beziehung oder für jeden Arbeitsplatz oder so, für jeden, der dich tiefer kennt, für jede Nachbarschaft, ist das eigentlich der Knackpunkt. Wie reagiert er, wenn etwas nicht gut ist? Und da einfach eine riesen Motivation. Wenn du das nächste Mal einen Konflikt hast, oder? Dann weisst du, jetzt kann ich ein riesen Vorbild sein. Und da ist einfach auch die kleine Regel in Stier. Es geht nicht darum, dass du Recht hast, sondern es geht darum, dass du liebevoll bist im Konflikt. Weil das Recht haben wird sich dann eines Tages schon auflösen. Weißt du, ob du jetzt in dem Punkt genau Recht gehabt hast oder ob der andere Recht gehabt hat, was mir manchmal begegnet, dass jeder Recht hat. Das ist nicht einmal der Punkt beim Konflikt. Sondern der Punkt beim Konflikt ist, dass du kannst mit Liebe reagieren. Die meisten Probleme, sagt man, sind kein Sachproblem, sondern sind Beziehungsprobleme. Und ich kann dir sagen, du kannst mit wenig Aufwand ein riesen Licht sein. Weil die meisten Leute, wenn es zum Konflikt kommt, dann gibt das für sie eine persönliche Legitimation, um eigentlich der schlechteste Mensch zu sein, den sie eigentlich nur sein können. Weil der hat mich ja aufgeregt. Dann darf ich auch, oder? Also wenn es zu einem Konflikt kommt, haben die meisten Leute sich selber nicht mehr wirklich im Griff. Und wenn du als Christ dann sagst, hey, schau, Gott liebt den Mensch, ich verstehe es zwar nicht, Recht ist auch wichtig, aber jetzt reagiere ich einfach mal liebevoll, dann wirst du einen riesen Unterschied machen. Der nächste Punkt, wie du mit deiner Familie und mit deinen Freunden umgehst, habe ich schon erwähnt. Es wird beobachtet. Es wird beobachtet und es wird ein extremer, soll ich mal sagen, positiven Impact haben auf dein Leben, wenn die Leute merken, dass du deine Familie und deine Freunde gut behandelt tust. Ich habe einmal ganz am Anfang von unserer Ehe habe ich so eine Situation gehabt, im ersten Ehejahr, mag ich mich noch erinnern, wo Anita und ich aneinander geraten sind. Das heisst, es war ein bisschen anders gewesen. Ich habe etwas von ihr wollen, was sie so jetzt nicht gerade umgesetzt hat. Wie ich es wollte, oder? Zum ehrlich sein. Und das ist sogar noch, um was ist es gegangen? Ich glaube sogar um die Hochzeitskärtchen, Verdankungskärtchen oder irgendetwas, was wir bei Freunden zusammen gemacht haben, weil er einen grossen Kopierer hatte und so. Und am Schluss, ich habe mich völlig im Recht gefühlt, oder? Total selbstsicher gewesen, dass ich da alles richtig gemacht habe. Und am Schluss ist der Freund von mir zu mir gekommen, bei dem, wo wir das gemacht haben, gesagt, hey, weißt du, so wie du deine Frau jetzt gerade behandelt hast, oder? Das ist mir extrem schlecht reingekommen. Das ist wirklich nicht gut gewesen. Und ja, es sind eigentlich zwei Lehren, oder? Ich habe einen Fehler gemacht. Und das Zweite ist, ich bin ihm extrem dankbar gewesen, dass er mir den Feedback gegeben hat, weil ich habe mich so selbstsicher gefühlt. Ich dachte, ich mache alles richtig, oder? Die Leute schauen darauf, wie du mit deiner Frau umgehst, wie du mit deiner Frau redest, wie du mit deinem Mann redest, ob du liebevoll bist oder eher weniger. Und sie schauen auch darauf, wie du mit deinen Freunden umgehst. Und das sind die ganz feinen Sachen, die on the long run, auf die lange Zeit, einen riesen Effekt haben. Dann etwas, wo du auch kannst, ein riesen Vorbild sein kannst, indem dass du dich weiterentwickelst. Gesundheit. Es ist ja nicht so, dass wir die Perfekten sein müssen. Und ich habe so schon vor ein paar Wochen gesagt, ab und zu kommen Leute zu mir und sagen, was? Das will ein Christ sein. Schau jetzt, was er wieder gemacht hat. Das will ein Christ sein, oder? Und meine Antwort ist immer die gleiche. Ich sage, schau mal, ja, das will ein Christ sein. Und bist froh, dass der ein Christ sein will. Wenn er nicht ein Christ sein will, solltest du ihn dann mal kennenlernen. Das wäre dann nochmal ein grosser Unterschied. Und trotzdem stimmt es auch, dass wir nicht stehen bleiben sollten. Dass wir uns weiterentwickeln sollten. Und die Leute merken das. Die Leute merken das, wenn du liebevoller wirst. Wenn du barmherziger wirst, wenn du geduldiger wirst. Das sind die Eigenschaften, die auffallen. Einer, der ein aufbrausendes Wesen hat. Am Arbeitsplatz zum Beispiel, oder? Kennen da vielleicht einen? Kommt da vielleicht gerade einen in den Sinn? Du weißt genau, wie er reagiert, wenn irgendetwas passiert. Du weißt es genau, du versuchst es irgendwie zu umschiffen. Und dann kommt wieder mal die Situation und du gehst zu dieser Person an. Und die reagiert einfach liebevoll, verständnisvoll. Und du denkst, hä, ist alles klar, darf ich mal Fieber messen? Die Leute merken es, wenn sich ein Mensch weiterentwickelt. Und du, und gerade du als einer, der Jesus gern hat, du kannst dich täglich verbessern und weiterentwickeln. Die mich schon länger kennen, es ist wirklich etwas, wo mir auch wichtig ist, dass ich nicht immer der gleiche bleibe. Ich hoffe, ich bin in einem Jahr liebevoller, geduldiger, Jesus ähnlicher, als ich es heute bin. Und manchmal komme ich dann auch die Komplimente über, wo ich nicht genau weiss, wie soll ich es jetzt deuten. Zum Beispiel hat mir mal jemand gesagt, also seit du nicht mehr Kaffee trinkst, bist du so liebevoll geworden. Ich habe jetzt nicht genau gewusst, ja, wie bin ich denn vorher gewesen? Aber die Leute merken, dass sich etwas verändert. Und ich glaube, man sollte nicht Fishing for Compliment machen, man sollte nicht Komplimente den Leuten aus der Nase rausziehen. Aber ich glaube, es ist gesunde Feedbacks. Ich denke, jeder sollte irgendwo so, ich sage jetzt mal zwei, dreimal im Jahr, irgendwo von irgendjemandem eine Rückmeldung bekommen, hey, wow, toll. Habe ich so nicht erwartet. Hast du besser gemacht als erwartet? Hast du dich verändert? Ich glaube, das ist eine ganz gesunde Tendenz. Das ist so ein bisschen, sei ein Vorbild beruflich, privat, sei ein Vorbild als Mensch. Ein paar Sachen, es werden dich einige Sachen angesprochen haben. Du hast ein riesen Potenzial, um einfach du in deiner Lebensführung Jesus Christus zu verherrlichen. Und Jesus Christus eigentlich den Leuten bekannt zu machen. Dann für deine Geschwister. Bei der Bibel, im Wort Gottes, ist es gerade umgekehrt. Wenn der Paulus schreibt, und eben, das ist auch Gottes Meinung, es fängt immer zuerst bei den Geschwistern an. Also wir müssen alles, was wir machen, fängt bei uns selber an, und dann geht es zu den Geschwistern und dann geht es erst in die Welt raus. Von innen nach außen. Und darum ist es extrem wichtig. Also da, auch gerade wenn Leute zum Glauben kommen, sie schauen, wie gehen die schon länger im Glauben stehen, mit Versuchungen um. Wie gehst du mit Versuchungen um? Da fängst du nochmal an, dort an, redest du überhaupt darüber? Oder gibt es bei dir gar nicht? Ist das einfach alles super in Ordnung? Oder bist du auch ein Mensch, der über deine Kämpfe reden tut? Und ja, wenn du darüber redest, wie gehst du damit um? Was ist deine Strategie, um Versuchungen zu bezwingen? Und da kannst du so einen Impact haben. Ich habe es jetzt einfach auch beobachtet in den letzten Wochen und Monaten. Wenn ich mit Leuten, die gerade ihr Leben Jesus gegeben haben, geredet habe und über Versuchungen und weiss ich was alles geredet habe, dann ist das gesunken und ist auf ein offenes Herz gefallen. Wenn sie dann aber einen getroffen haben, der das lebt, auf ihrem Level, wo sie gehört haben, wo ich ihnen gepreacht habe, dann haben sie es angefangen zu leben. Oder? Erst dann haben sie es wirklich angefangen zu leben. Das ist wie beim 100 Meter Weltrekord. Du musst einen sehen, der es schafft, damit du auch daran glaubst. Sexuelle Reinheit, Selbstbefriedigung, Pornografie. Wenn du das sagst, ja, ich will ein sexuelles, reines Leben haben, aber ich bin nicht verheiratet, das geht ja gar nicht. Aber du lernst eine Reihe von Männern kennen, die Single sind, die das leben, die eine sexuelle Reinheit leben. Dann gibt dir das Kraft, um auch daran zu glauben und auch dort durchzugehen. Verstehst du, was ich meine? Das ist wichtig, dass wir über unsere Versuchungen reden. Es ist wichtig, dass wir auch über unsere Siege reden. Ein Beispiel für mich ist Susi jetzt auch mit ihrer Fasterei. Sie will immer fasten. Es ist ja kein Geheimnis, dass sie schon mehrmals 40 Tage gefastet hat. Ich komme nie auf die Idee, 40 Tage zu fasten. Aber ich kann zwei Freunde, und die haben schon mehrmals 40 Tage gefastet. Das zeigt mir, vielleicht wäre es auch für mich möglich. Würde ich aber die beiden Menschen nicht kennen, könnte ich nie auf die Idee, dass ich sage, das war die Sache von Jesus. Versteht ihr den Punkt? Das ist eine grosse Verantwortung, wie du lebst. Wenn du im Licht lebst, wenn du transparent lebst, dann werden die Leute sich durch deinen Lebenswandel gestärkt fühlen. Das Gegenteil ist auch der Fall. Wenn Christen entdecken, dass du das gar nicht so genau nimmst, dass dir das nicht wichtig ist oder dass du dich in einem Punkt nicht korrigieren lässt, dann ist es wirklich Gift, weil wir suchen ja immer eine Legitimation, um uns nicht zu verändern, oder? Einverstanden? Wir suchen ja eigentlich nicht Gründe, dass wir Sachen können ändern in unserem Leben, sondern wir suchen eigentlich eher Legitimation, dass es schon so gut ist, wie wir es machen. Und darum sagt auch der Paulus im Korintherbrief, schau, wie du lebst, was du machst, das musst du nicht dir selber anpassen, also deinem Gewissen, sondern pass es den Leuten an, die dich beobachten. Also ein konkretes Beispiel. Der Paulus, sie ist dort um Götzenfleisch gegangen. Du musst dir vorstellen, wenn du damals vor 2000 Jahren hast ein Stück Fleisch kaufen, dann ist das irgendwem Apollos oder der Diana von Ephesus oder irgendjemandem ist das Fleisch schon gewidmet worden. Das Tier ist geopfert worden für einen Gott. Und du hast es nachher gegessen, oder? Und jetzt als Christ, darf ich ein Rindsfilet essen, das am Mars geopfert worden ist? Oder am Apollo? Das ist jetzt die gute Frage. Und der Paulus sagt, schau, im Grunde genommen, kein Problem. Weil Jesus Christus ist der Höchste. Und die Dämonen haben gar nichts zu sagen. Das ist seine Antwort. Aber wenn es Leute in deiner Umgebung haben, die sich durch das ihren Gewissen befleckt fühlen würden, mach es nicht. Verstehst du, was das bedeutet? Das bedeutet, dass du sehr wahrscheinlich meistens keinen Alkohol trinkst, wenn du mit Christen zusammen bist. Sehr wahrscheinlich, weil es wird Leute haben, die gerade zum Glauben gekommen sind, wo Alkohol einfach das falsche Getränk ist. Und wenn ich dann locker zwei Panache hinterher kippe, das kann passieren, das macht mir nichts, dann lenke ich die ganze Sache in eine falsche Richtung. Oder? Also um das geht es. Wie du mit Versuchungen umgehst. Dann sei ein Vorbild, wie du Prioritäten setzen tust. Da denke ich jetzt gerade mal ein bisschen an den Church-Kontext. Wenn der Power-Team-Leiter, ist mir einfach aufgefallen, wenn der Power-Team-Leiter der Celebration eine höhere Priorität gibt, dann siehst du das Power-Team, die Leute, meistens in der Celebration. Wenn der Power-Team-Leiter sagt, Sonntag ist für mich extrem wichtig, weil dann sehe ich meine Familie, oder? Dann siehst du, dass mit der Zeit das ganze Power-Team einfach nicht da ist. Wenn ein Power-Team-Leiter sagt, für mich ist Open Sky und Gebetsnacht Priorität, dann wird es automatisch dazu führen, dass ihre Leute auch an die Veranstaltungen kommen. Ich sage nicht, dass es eine Regel ist, die keine Ausnahmen hat. Also, dass sich niemand jetzt negativ berührt fühlt, wenn das in seinem Fall nicht zutrifft. Das ist möglich. Aber über die Tendenz, ich meine, ich mache das jetzt schon einige Jahre Gemeindeleiten und ich stelle einfach fest, Leidenschaft steckt an. Verhalten wird kopiert. Und wenn Leiter Prioritäten setzen, dann nachher tut ihr das ganze Umfeld das übernehmen und fangen die Prioritäten auch ansetzen. Du bist ein riesen Vorbild für deine Geschwister, wenn du Prioritäten so setzt, dass es Gott ehrt und dass du quasi im Glauben wachsen kannst und eben auch, dass die Church zusammen ist. Das sagt der Paulus ganz deutlich, oder nein, nicht der Paulus, im Hebräerbrief heisst, schaut, dass ihr Versammlungen nicht verpasst. Schaut drauf. Ihr braucht das. Wir müssen zusammen sein. Wir müssen zusammen arbeiten. Wir wollen zusammen Gas geben. Die Leute werden sich vielleicht nicht gerade von einem Tag auf den anderen ändern. Wenn sie aber dieses Leben sehen und sehen, okay, mal, ich mache mit meinen Verwandten ab am Sonntag, aber vielleicht erst um 2 oder ich lasse sie in die Church ein. Weisst, ich lasse nicht gerade alles fallen, nur weil ein Zwischentermin kommt. Danach werden sie sich anfangen, Gedanken machen und werden das auch anfangen umsetzen. Und letztendlich wird die ganze Liebe Christi gestärkt durch das. Deine Geschwister, die kannst du ein Vorbild sein, wenn sie sehen, wie du Entscheidungen fällst. Zum Beispiel, du bist verliebt. Du weißt nicht, ist das jetzt mein Mann, meine Frau? Du weißt es nicht, du bist in einem riesen Strudel von Emotionen. Wie gehst du jetzt um damit? Es gibt hauptsächlich zwei Art und Weisen, die mir immer wieder begegnen. Die eine Art und Weise ist, ich bin unsicher, ich treffe jetzt mal einen Entscheid, aber weil ich nicht ganz sicher bin, sage ich es niemandem. Das ist eine Art und Weise. Und die andere Art und Weise ist, ich bin unsicher, ich will einen Entscheid treffen, aber ich weiss, wo Gott sagt, Weisheit ist im Mund von vielen. Ich fange an, meine Freunde und meine Bekannten, die ich vertraue, zu involvieren und frage ihre Meinung. Ich kann dir sagen, wenn du 2-3 Mal von jemandem gefragt wirst über eine wichtige Entscheidung, sagst, hey, ich möchte einen Job, ich könnte befördert werden, wie für mich bedeutet so und so viel mehr Lohn, aber so und so viel weniger Freizeit, ich weiss nicht, ob ich es machen soll, bet mit mir darüber. Wenn du 2-3 Mal von einem Freund, von einer Schwester so eine Anfrage bekommst, dann wirst du das nächste Mal bei deiner grossen Entscheidung wirst du wahrscheinlich auch denken, hey ja, ich muss es ja gar nicht alleine machen. Ich bin ja kein Einzelkämpfer, ich darf ja Leute mit einbeziehen. Du bist für deine Geschwister ein Vorbild, wenn sie sehen, dass du Jesus ähnlicher wirst. Und da nochmal, es ist egal, wie du heute zu Weg bist. Wir sind alle total unterschiedlich und wir wissen auch nicht, wie es aus den Augen von Gott aussieht. Es kann sein, dass wir denken, der eine, also wie es jetzt hat er immer noch das gleiche Problem, seit 2 Jahren, aus Gottes Augen sieht das vielleicht anders aus. Der Vater sagt vielleicht, wow, schau, er ist schon so weit gekommen. Und ein anderer, wo man denkt, ja, bei dem ist alles in Ordnung, sieht Gott hinter Kulissen. Also wir müssen nicht ein Bild machen, eine Beurteilung von vorne. Aber was wir sollen machen ist, wir sollen schauen, dass von dort, wo wir stehen, dass wir in einer Woche, in einem Monat, in einem Jahr gewachsen sind. Das ist das, was Gott von uns will. Jeder in seinem Tempo. Und es ist egal, wie schnell oder wie langsam du wachst, wichtig ist, dass du wachst. Und das wird deine Geschwister die enorm anspornen. Eben das Gleiche auch, wie du die Bibel studierst. Man kann den Umgang mit der Bibel kann man sehr unterschiedlich haben. Man kann auch da ein paar Beispiele. Es gibt Leute, die die sind total begeistert vom Wort Gottes. Und wenn du auf so Leute triffst, die einfach das Wort Gottes lesen und das lebt in ihnen und dann redet es davon, das sind die Leute, wo du sagst, ja, ich muss glaube auch mal die Bibel führen. Wenn du mit so jemandem geredet hast, der total begeistert ist, dann nimmst du die Bibel führen und fängst an zu lesen. Und dann gibt es Leute, die fühlen sich unter Druck, weil sie die Bibel nicht lesen. Sie denken, eigentlich müssten sie lesen, aber sie lesen nicht. Und dann gibt es wieder zwei Reaktionen. Die einen tun sich dann selber verteidigen und sagen, weißt du, es ist gar nicht so wichtig, dass ich jetzt hier meine Pflicht erfülle, oder? Wichtig ist meine Beziehung zu Gott. Und die anderen sagen, ich möchte so gerne mehr in der Bibel lesen, aber ich bin viel zu nervös, ich habe keinen Zugang, hilf mir. Versteht ihr? Auch da wieder total unterschiedliche Anfahrtswege. Ich bin jetzt eher beim zweiten Beispiel der zweite. Ich brauche, obwohl ich das Wort Gottes so liebe, irgendwo eine Hilfe, dass ich wirklich dranbleibe beim täglichen Studium. Und das tue ich auch mit Freunden besprechen. Und bitte sie, mich daran zu erinnern oder dass ich verbindlich sein zu ihnen. Und sagen, hey, look, ich würde gerne ein SMS schicken oder ein Telefon geben oder was auch immer. Und indem dass ich das mache, der Gemeindeleiter steht zu der Schwäche, dass er nicht automatisch am Morgen gerade das erste 2 Stunden die Bibel liest, sondern dass er auch in den Tag hinein stolpert, wie die meisten von uns. Aber das Bibellesen wichtig ist, indem dass ich das jemandem kommuniziere, bin ich ein Vorbild, auch in der Schwäche hinein. Versteht ihr, was ich meine? Also das sind so ein bisschen konkrete Sachen, wie du kannst beruflich und privat ein Vorbild sein. Ich habe noch 2 Punkte, die gehen wir relativ zügig durch, weil der Text geht ja noch weiter. Der Paulus sagt nachher, denn ich habe es euch schon oft gesagt und jetzt beschwöre ich euch unter Tränen, hütet euch vor allen, die von sich behaupten, Christen zu sein, aber durch ihr Leben erkennen lassen, dass sie Feinde des Kreuzes Jesu Christi sind. Ihr Weg führt unausweichlich ins Verderben. Im Grunde leben sie nur für ihre Triebe und Begierden. Und worüber sie sich schämen müssten, daraus sind sie sogar noch stolz. Sie denken an nichts anderes als an das Leben auf dieser Erde. Und 1, 2 Gedanken zu dem Bibelvers. Der Paulus warnt uns, er warnt dich, dass du nicht zum Feind vom Kreuz wirst. Und ein Feind vom Kreuz kann nur einer sein, der Jesus Christus kennt, der ein Teil einer Kirche ist, der sich als Christ ausgibt. Weil immer, wenn die Gemeinde immer unter Druck gekommen ist von außen, wenn die Gemeinde verfolgt worden ist, das hat der Gemeinde nicht geschadet. Das Reich Gottes ist nicht kleiner geworden, weil unsere Feinde grösser geworden sind. Im Gegenteil, unter der Verfolgung hat sich das Reich Gottes sehr, sehr ausbreitet. Was aber der grösste Feind vom Kreuz ist, sind Menschen, die sagen, ich glaube an Jesus Christus, aber sie leben das nicht. Und damit meine ich nicht, dass sie keine Schwachheiten dürfen haben, aber sie machen Sachen, die sie besser wissen müssten. Sie tun im Grunde genommen das Kreuz, Vergebung, tun sie zu einer billigen Gnade abspielen, indem sie das nicht ganz ernst nehmen und Sünde bewusst in ihrem Leben zulassen. Also der redet hier von Trieb und Begierden, die in uns allen rein sind. Und dann eigentlich in ein Doppelleben hineinkommen und dass verschiedene Menschen die Leute verschieden wahrnehmen. In der Gemeinde ist das vielleicht ein Guten und ein Lieben, aber plötzlich siehst du hinter der Kulisse und sagst, hey, was ist das, die gleiche Person? Das ist ein Feind vom Kreuz. Wenn du Christ bist, aber nicht überall gleich dich zu erkennen gibst als Christ. Wenn, und das kannst du dich selber jetzt prüfen. Gibt es Leute, die nicht einmal wissen, dass du Christ bist und überrascht wären, wenn sie es wissen, dass du bist? Weil du mit ihnen in Aktivitäten verstrickt bist, wo du weißt, du dürftest das niemals machen. Ich weiss, es ist ein harter Punkt, aber es ist ein wichtiger Punkt. Das hält die Leute davon ab, zu Jesus zu finden. Christen, die reden, aber etwas anderes leben. Christen, die reden, zu ihren Schwächen und Fehlern stehen, das ist wiederum kein Problem. Das ist nie ein Problem. Das Problem ist nur, wenn man ein anderes Bild anfängt von sich abzugeben, als wirklich ist. Das macht dich zum Feind vom Kreuz Und das halten die Leute um dich herum ab. Genauso, wie sie sie anspornt, wenn du ein gutes Vorbild bist. Also zusammengefasst kann man sagen, ein Feind vom Kreuz ist, wenn ein Christ ein negatives Vorbild ist. Oder? Und der letzte Punkt ist auch ein Hammervers, wo es nachher weitergeht. Der Paulus sagt, unser Bürgerrecht aber haben wir im Himmel. Von dort erwarten wir auch Jesus Christus, unseren Retter. Ich gehe nochmal rausdrucken. Und das ist für mich die Kraft, wie ich kann eigentlich überhaupt ein Vorbild sein. Wenn ich meine Werte vom Himmel habe, von Jesus Christus, wenn ich meine Augen auf Jesus gerichtet habe und weiss, mein Bürgerort ist im Himmel, dann fällt es mir relativ einfach, auf dieser Welt ein gutes Vorbild zu sein. Einverstanden? Du hast deinen Bürgerort nicht auf dieser Welt. Du musst dich nicht an dieser Welt messen. Du musst nicht mit dieser Welt konkurrenzieren. Du bist berufen, ein Licht zu sein in dieser Welt. Und ein Bürgerort bedeutet, das ist der Ort, wo du ganz am Schluss wieder landest. Im Grunde genommen. Also, vielleicht hat es sich jetzt ein bisschen geändert, aber noch vor ein paar Jahren ist, wenn ich jetzt armengenössig würde und nichts mehr würde gehen, dann müsste am Schluss, ganz am Schluss, müsste die Stadt Luzern für mich aufkommen. Stadt Luzern. Hat es Luzern noch da? Ihr zahlt für mich. Weil Luzern ist mein Bürgerort. Und ich habe es so verglichen. Schau, am Schluss, wenn alles durchgeht in deinem Leben, landest du in der Hand von Gott. Die letzte Station in deinem Leben ist Gott, der Vater, der dich auffängt. Und gleichzeitig bist du als ein Bürger bist du auch ein Repräsentant von dem Bürgerort. Das ist eigentlich die Idee. Und du bist ein Repräsentant vom Himmel. Und von Jesus Christus. Und mit dem im Hinterkopf, mit dem im Herz, bin ich sicher, kannst du einen riesen Unterschied machen. Ich bitte auch die Band, in die Startlöcher zu gehen und würde gerne beten, dass die sich jetzt entschieden haben, nochmal auf einem anderen Level einfach ein Vorbild sein wollen, die angesprochen worden sind vom Heiligen Geist, sagen, ja, zähl mich auch als ein Vorbild, als ein positives Vorbild. Dass er Kraft bekommt und Sicht als Himmelsbürger. Es gibt eine Praystation, die wird gerade auf meiner rechten sein, zu deiner linken. Susi Wespe wird dort sein. Und alle Menschen sind eingeladen, einfach jetzt die Gebet zu empfangen, die das Vorbild sein wollen. Und ganz speziell möchten wir alle berufstätigen Leute einladen. Alle, die sich irgendwo im Dschungel vom Alltag, in Büros und Schulen und Unis und weiss ich wo alles umschlagen müssen, in Teams, kommen und empfangen Gebet, prophetisches Gebet an. Wir möchten euch segnen und euch ermutigen, dass ihr ein gewaltiges Vorbild sein könnt in dieser kommenden Zeit. Ja. Ja, Vater im Himmel, ich danke dir für die Möglichkeit, dass du uns ein Vorbild gewesen bist und dass du uns so weit verwandelst, dass andere von uns lernen können. Ich preise dich, ich erhebe deinen Namen, Jesus Christus. Und ich bitte dich für alle, die sich heute neu entschieden haben. Jawohl, ich nehme es noch ein bisschen genauer. Ich will noch ein bisschen mehr darauf achten, wie ich für dich wirke, wie ich für andere Menschen wirke, was sie von mir lernen. Ich bitte dich, dass du ihnen einen gewaltigen Segen gibst, dass sie das umsetzen können. Vater, ich bitte dich auch für alle, die krank sind, die schwach sind, dass du sie jetzt stärken tust in der Kraft vom Heiligen Geist. Dass jetzt auch körperliche Heilungen einsetzen, wo Körperteile kaputt sind, wo Sachen krank sind, sprich ich dir zu, sei geheilt im Namen Jesus. Du verstehst Kraft, sei in dir. Ich bitte dich für alle die ihr Leben jetzt erstmal Jesus Christus kennt. Ich bete das Gebet. Kannst du nachbeten in deinem Herz? Vater, ich komme zu dir im Namen Jesus Christus. Ich bekenne all meine Schuld, meine Sünden. Ich mache dich zum König von meinem Leben. Ich bitte dich, dass du mich erfüllst in der Kraft vom Heiligen Geist. Und ich entscheide mich, den Rest von meinem Leben als ein Kind Gottes, als ein Vorbild zu leben in deiner Kraft. Amen. Wenn dich das betroffen hat, dann gang auch in die Praystation. Wir würden gerne dir noch eine Bibel schenken. Geniessen noch die Zeit der Anbetung. Lass uns in der Gegenwart von Gott sein.